Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Herzlich willkommen zu Defner & Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Episode 245 und wenn es... wenn es hier hallt oder wenn ihr andere Menschen noch im Hintergrund hört, dann liegt das nicht daran, dass ihr Stimmen
Nein,
hört.
Nein, es ist der Hall of Fame. Den Witz habe ich letztes Jahr schon mal gemacht in Davos, aber kommt immer wieder gut, ja?
Ist auch was auch beim Zweiten. Letztes Jahr haben wir ja zweimal den Podcast aufgenommen. Und hast du auch einen zweiten Podcast damals gemacht? Ich glaube, hast du
beim ersten gemacht. Insofern der erste war. Also,
kennen die
aber
Leute
es schrieb
noch nicht.
Uns ein ja. Hörer hat mir geschrieben, ja. Dass wir doch möglichst aufpassen sollen, dass unsere Aufnahmegeräte laufen, dass wir das gleich aufs erste Mal hinkriegen. Wäre gut heute, weil wir in der Tat spät dran sind mit dem und alle, wir entschuldigen uns, haben schon bei Instagram gepostet, ja. Dass es ein bisschen später wird. Aber die Tage sind einfach so unheimlich pickepacke voll hier. Und ich musste quasi den Chapitz wegreißen von seinem Artikel. Ja, genau. Musste der Kollege Gersemann muss alleine weiterschreiben.
So
ja.
Ist es. Und das war gerade der Pivot eines 99-jährigen Realpolitikers. Henry Kissinger hatte gerade noch seinen Auftritt. Jetzt nicht, er war zugeschaltet, er war nicht live auf der Bühne.
Wir erinnern uns, letztes Jahr hat er für einen ziemlichen Skandal gesorgt, als er gesagt hat, ja, die Ukraine soll gefälligst mal ein paar Gebiete abtreten und dann ist schnell Frieden. Was hat er denn dieses Jahr, ich habe es nicht verfolgt, ich hatte ein Interview mit dem SAP-Chef.
Dieses Jahr hat Herr Kissinger gesagt, okay, man solle auf die Vorkriegsgrenzen zurückgehen. Also er wollte jetzt auch nicht, dass die Ukraine alles zurückbekommt. Ich glaube, die Krim war auch nicht mit im Gespräch. Aber wo die große Wende war, er war dafür, dass wir weiter für den Friedensprozess erstmal weiter Waffen liefern, aber möglichst einen schnellen Waffenstillstand herbeiführen und dass dann die Ukraine in die NATO aufgenommen wird. Also er war nicht mehr dafür, da war er letztes Jahr für, dass die Ukraine ein neutraler Staat bleibt. Und wir darüber irgendwie einen Friedenskompromiss machen, dann sagt er, nee, das wäre jetzt nicht mehr seine Idee. Und das war schon eine große Wende. Und was auch überraschend
war. Aber Vorkriegsgrenzen, das macht doch die Ukraine nicht mit. Also ich meine, das ist, und das war doch letztes Jahr auch der Skandal, wo sich die Ukraine empört hat und gesagt hat, wir lassen uns doch hier nicht diktieren.
Ja, aber Frieden letztes Jahr waren die Grenzen andere. So, also ich glaube, da war
die Vorkriegsgrenzen sind die Vorkriegsgrenzen.
Ja, genau. Aber letztes Jahr war ja die Grenzen woanders und hat er gesagt, komm, da wo wir jetzt stehen, da könnten wir jetzt Frieden schließen und ich glaube, das ist jetzt schon ein anderer Zustand, der jetzt da ist und insofern. Und er hat sich auch nochmal entschuldigt dafür, was heißt entschuldigt, er hat nochmal versucht klarzustellen, nein, er wäre dafür gewesen, für die westlichen Maßnahmen, ja, er wäre dafür gewesen, Waffen zu liefern und er wollte das nochmal klarstellen. Also man merkte, es hat ihn mitgenommen, den Skandal, den er ausgelöst hatte, aber er ist ein Realpolitiker. Und viele werfen ihm ja heute noch vor, dass er damals im Vietnamkrieg das Ding vermasselt hat und dass er damals auch anderen kommunistischen Regimen nicht hart genug entgegengetroffen ist. Sondern es ist halt ein Realpolitiker, der sagt, hey, wir müssen Frieden irgendwie schließen und müssen halt den Kompromiss an das Gleiche mit Taiwan. Das sagt er auch nicht, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, Taiwan westlich zu halten und eine Zwei-China-Politik zu machen. Sondern er sagt, wir müssen den Zustand, wie wir ihn jetzt haben, konservieren. So. Und da muss man auch sagen, er ist halt Realpolitiker und nicht ein Wunschpolitiker. Und da gab es andere, die anders waren. Und das war jetzt gerade noch so. Und deswegen, hast du mich hier weggerissen. Und deswegen wird es auch ein bisschen wuseliger heute werden. Trotzdem wollen wir euch versuchen zu erzählen, was hier passiert.
Aber das passt ja gut zur Stimmung. Davos ist ja wuselig. Genau. 2700 Teilnehmer. Dieses Jahr wieder ein Winter Davos zum ersten Mal seit 2020. Mhm. Damals war ja gerade der Anfang der Pandemie und der Bürgermeister von Wuhan war noch hier.
Stimmt.
Da ging es dann erst langsam los. Da hat man das noch nicht richtig ernst genommen. Einmal ausgefallen und letztes Jahr dann ein Sommer Davos im Mai, was aber ganz andere Atmosphäre hat. Und jetzt gibt es ja echt einen Schnee hier wieder. Das ist natürlich, wenn man aus Deutschland kommt, auch ganz besonders, aber ist es auch wirklich richtig kalt. Ich habe ja heute Morgen schon für Weltfernsehen um 7 Uhr die erste Schalte gemacht. Da hat es noch minus 11 Grad gehabt. Ich habe schön meine lange Unterhose natürlich eingepackt gehabt.
Es wird
gehabt
minus 15 heute noch.
Ja, es wird noch kälter.
Es wird noch kälter, genau. Also
morgen früh stehe ich wieder
da. Es ist gerade rechtzeitig kalt geworden, auch rechtzeitig geschneit. Wenn man hierher fährt, ist bis kurz vor Davos war alles braun und grün. Und man dachte so, hey, haben die jetzt hier... haben die schon Frühling oder sonst was. Und das wurde erst, als wir kurz vor Davos aber bei einem Bogen um die Kurve fuhren, einfach mal dumm, war dann der Schnee da. Insofern hat es das auch wieder gemacht. Und man muss sagen, es ist das größte Event seit der Pandemie überhaupt. Also wenn man jetzt überlegt, gibt es seit der Pandemie irgendwelche Events jetzt, vielleicht von irgendwelchen großen Rockkonzerten, aber so ein Zusammenkunft.
Also 2700, ich denke schon, dass da auch ein Konzert in Berlin ist. Ja, Helene Fischer hat das auch zusammengebracht.
Ja, das meine ich, aber so ein Event, wo Leute zusammenkommen, so was wie Münchner Sicherheitstagung wäre so ein Event. Oder, als Tagung. Oder vielleicht auch in China gibt es solche Events, also so als Tagungsevent.
Und da ja, vor allem großkalibrige Leute sozusagen, also die ja, wichtigsten politischen und wirtschaftlichen Führer.
Das ist ja gerade die Kritik daran, dass du dieses Jahr den einzigen G7 Großkopferten, das ist der Olaf Scholz, und alle anderen G7-Staaten haben ja nicht zugesagt oder abgesagt, man weiß ja nicht, wie das ist, aber beispielsweise der französische Präsident ist nicht da, dann ist der britische Premier ist nicht da, wo der hier wirklich hinpassen wird. Das war ja mal ein Finanzminister, hat bei einer Investmentbank gearbeitet, der würde genau in das Muster passen, da können Sie hinstellen.
Gerade läuft übrigens der Lindner hier vorbei in unserem Podcast-Studio. Ja,
also ganz blasser
Finanzminister
Auftritt
heute. Sind sehr
ganz
viele da.
Ganz blasser Auftritt heute, ganz blasser Auftritt, der Christian.
Also hat zum auch, Thema Inflation.
Ja, und wirtschaftliche Theorien hat er auch zu Besten gegeben, wo man dachte, so, da müssen wir nochmal nachhelfen. Aber was ich sagen will, nein, also viele haben mal abgesagt, die eigentlich hierher kommen würden. Und deswegen haben auch viele gesagt, Davos hätte jetzt so den Peak schon erreicht, hätte keine Bedeutung mehr und es wäre sowieso nur eine Quatschbude. Auf der anderen Seite muss man sagen, sind 20% mehr Partner da, also von den Firmen. Also die scheinen immer noch was dran zu finden, hierher zu kommen, sich auszutauschen, Geschäfte zu machen. Das ist ja hier auch eins der Sachen. Und insofern kann man wahrscheinlich
ja, also ist es, glaube ich, wenn auch nicht die absoluten Spitzen hier sind, ist es natürlich kein G7 oder kein G20-Gipfel, aber immerhin, glaube ich, 53 Staats- und Regierungschefs sind hier. Mhm. Also es ist schon breit über die Welt gestreut und alle Staaten haben natürlich wichtige Kabinettsmitglieder hierher geschickt.
Die Italiener nicht.
Die Italiener
kein einziger
nicht.
Italiener.
Die sind noch am Formieren ihrer Regierung. Und vielleicht.
Wir haben das schon. Die Italiener haben schon lange.
Vielleicht sind die auch Anhänger von Verschwörungstheorien. Das kommt vielleicht bei den Rechten in Italien dann nicht so gut.
Und von den Briten sind nur die Oppositionsführer da. Jetzt kann man natürlich sagen, die werden sowieso gewinnen, Labour in der nächsten Wahl. Aber gerade dann würde man ja sagen, wenn ich eine Chance sehe, mich zu präsentieren als Land, dann würde ich hierher gehen. Aber es scheint so zu sein, dass wenn man ein Regierungschef ist, dass es nicht unbedingt zum Vorteil einem gereicht, wenn man hier auftritt und die Leute einen dann hier sehen und man hier eine Rede hält. Dann sagen die Leute vielleicht, guck mal, der erzählt von einer Living Crisis oder Cost of Living Crisis, wie es heißt, aber gleichzeitig fährt er dahin und verprasst Kosten und macht da was. Also das ist halt auch so ein Widerspruch, den man hier
sehen muss. In Großbritannien läuft es ja wirklich ziemlich schlecht, also viel schlechter als in Europa. Darauf habe ich auch schon öfters mal hingewiesen. Und da hat der Herr Sunak auch viel zu tun. Das Land
wieder
so ein bisschen
aber der Franzose hat auch viel zu tun.
Packt jetzt eine Rentenreform an. Ja.
Aber soll das nicht in der letzten Legislatur schon machen?
Ja,
schon
gut,
ein bisschen lang gedauert.
Aber ich meine, immerhin machen sie was, im Gegensatz zu Deutschland. Also da wird immer nur gesagt, dass wir auf keinen Fall unsere Renteneintrittsalter erhöhen müssen. Also wie gesagt,
die Franzosen haben mit 62, also mit 62 ein Renteneintrittsalter, sorry, da kannst du auch mal eine Rentenreform machen. Ja, also jetzt zu sagen, die Franzosen, die machen was ganz Tolles, wir nicht. Wir haben schon mit 67.
Man muss auch sehen, dass die Franzosen jedes Jahr länger arbeiten und dass sich das hoch summiert. Dann auch der Unterschied dann gar nicht mehr so groß ist zu den Deutschen. Ja, also ich glaube, irgendwie eine Woche oder mehr pro Jahr haben die weniger Urlaub und weniger Feiertage. Also das, wenn man sich das aufsummiert, dann kommt natürlich auch was zusammen.
Okay, gut. Also ihr seht vielleicht noch ein paar Verschwörungstheorien, die es hier gibt. Was hier erzählt wird, The Great Reset. Also muss
die gibt es ja nicht hier, sondern die gibt es ja von außen. Ja,
genau.
Aber wir können ja vielleicht bezeugen, dass ich habe heute so ein bisschen Zweifel bekommen, als sich der Kollege Chapitz an den Habeck rangewanzt hat.
Ja. Wir erinnern uns
wie er über den Habeck hergezogen hat hier im Podcast, ja. Aber sobald es um ein Selfie geht, dann wanzt sich der Kollege Chapitz ran, Herr Habeck, einmal für die Kinder.
Ein Bild für die Kinder, na klar.
Der
Defner hätte gerne auch eins gemacht, hat sich nicht getraut. Ich meine, wer sich halt nicht traut, kriegt auch kein Bild.
Ich mache
auch ein Bild mit Frau Lagarde. Da war heute schon der Pressekollege, kam schon vorbei und Frau Lagarde ist auch im Anmarsch. Insofern
hatten wir letztes Jahr schon.
Bin ich guter Dinge, dass es auch noch ein Selfie damit wird. Aber du warum? Bestimmt, du wolltest aber jetzt die Verschwörungstheorien benennen. Warum das eine Verschwörungstheorie ist, dass ich mich an den Lindner,
da habe ich keinen Fehler gemacht. Vielleicht bist du jetzt hier irgendwie glattgebügelt worden oder
ferngesteuert. Stimmt, am Anfang mussten wir nämlich auch einen Covid-Test machen.
Der grüne Chip wurde dir implantiert vielleicht und sowas. Keine Ahnung, ne? Weiß es nicht, ja?
Ist nicht so, aber es ist trotzdem interessant, was es für Verschwörungstheorien gibt. Vielleicht können wir die kurz nochmal sagen, damit ihr mal seht, wie schwachsinnig. Auch wenn man bei Twitter guckt, es gab, glaube ich, noch nie so viel negative Publicity über Davos. Also wenn Davos trendet oder WEF trendet oder so und man dann darauf klickt, hat man wirklich nur Schmutzgeschichten. Also da gibt es die apokalyptischen Vier, dazu gehört dann Bill Gates, Klaus Schwab und die wollen uns alle umerziehen. Und das Wichtigste ist natürlich, was sie machen wollen, die wollen, dass wir alle kein Auto mehr fahren. So, das ist die eine Theorie, habe ich hier noch nicht gehört, die These. Hier wird zwar viel über grüne Transformationen geredet, aber dass jemand das Auto verbieten will. Dann gibt es die Verschwörungstheorie, die ich noch absurder finde. Die Haustiere sollten getötet werden. Auch eine Verschwörungstheorie. Ist auch bisher mir noch nicht über den Weg gelaufen, diese Geschichte. Und das, dann gibt es ja sogar Politiker aus Amerika, die sagen, hier würden die Leute hinkommen, weil sie uns wie Leibeigene behandeln würden. Klar ist es hier eine Zusammenkunft von Leuten und klar kommen die zusammen, machen Geschäfte, sprechen untereinander und so weiter. Und das ist sicherlich nicht zu deren Nachteil, wenn sie hierher kommen, aber dass sie die anderen wie Leibeigner behandeln, auch das ist mir noch nicht untergekommen. Und es gibt halt noch weitere.
Und man muss halt sagen, jetzt plötzlich, die Hauptkritik kommt ja eben mittlerweile aus den Kreisen der Verschwörungstheoretiker, eher aus rechten Kreisen. Genau. Und früher war es ja immer traditionell so, dass natürlich vor allem linke Kreise, Globalisierungsgegner, sich regelmäßig auf Davos eingeschossen haben und halt immer geschimpft haben, diese böse Globalisierung, dieser böse weltweite Kapitalismus, der alles kaputt macht. Und jetzt ist so ein bisschen der Trend ein anderer. Aber es ist natürlich meistens so, Populisten von beiden Seiten reiben sich an solchen Veranstaltungen ab. Und natürlich kann man hier viel kritisieren, kann man immer wieder kritisieren, dass viele mit ihren Privatjets hier einfliegen. Ein paar Klimagegner haben auch versucht, hier den regionalen Flughafen zu, aber es waren nur 11 oder 12, die haben es also war nicht ganz so gut organisiert wie in Deutschland.
Oder die haben einfach ein besseres Abschirmungskonzept.
Das kann natürlich auch sein.
Die Schweizer haben einfach, die sind da ein bisschen clever.
Ja, vor allem hier sind wirklich auch Hochsicherheitstrakt, auch die ganze Umgebung und so weiter. Das ist wirklich weiträumig dann abgesperrt. Mhm. Und ist natürlich im Winter in Davos auch leichter, solche Täler auch relativ gut abzusichern, muss man auch dazu sagen. Aber wie gesagt, auch von links natürlich auch immer viel Kritik, vor allem eben auch an eben denjenigen, die hier einfliegen, denjenigen, die viel Geld verdienen. Oxfam hat wieder wie jedes Jahr eine Studie veröffentlicht zum Davoser Treffen.
Aber die Reichen sind doch viel ärmer geworden.
Angeblich laut Oxfam sind die Reiche wieder reicher geworden. Nee. Die haben dann irgendwie so eine Zahl sich ausgesucht.
Haben die?
Ja, irgendwas mit irgendwas hochgerechnet. Also du findest ja immer, das ist, wenn man irgendwie eine aussagekräftige Zahl finden will, dann
also gerade Milliardäre sind im letzten Jahr ja ärmer geworden, was ja daran liegt, dass einfach die Börse gefallen ist. Und wenn so eine Börse fällt, dann werden halt auch die Leute, die Eigentum haben. Also Elon Musk ist ja nicht umsonst.
Trotzdem haben sie sich auf Elon Musk auch eingeschossen und so weiter und so fort. Also es war so ein bisschen die Aussage, die Reichen
werden auch in der Krise. 116 Milliardäre haben sich angemeldet und das sind immerhin 40% mehr als vor 10 Jahren. So. Also man kann schon sehen, es ist schon so, dass Menschen, die hierher kommen, tendenziell reicher sind. Und wenn man die Promenade sieht, muss man auch sagen, fahren die Leute alle mit dem Auto und das Auto qualmt und stinkt. Und dann gibt es auch immer Stau.
Ja, auf der Promenade, da bin ich gerade entlang gelaufen, weil ich hierher gerannt
bin. Immer Stau.
Also die stehen, da wird nicht gefahren, das ist wirklich nur Stop
and Go. Und ich warum?
Fragt sie wirklich, warum lassen sie sich da mit Chauffeur rumquatschieren, weil du stehst einfach nur im Stau. Also das macht dann hier wirklich nicht viel Sinn. Trotzdem, wie gesagt, vieles der Kritik ist auch berechtigt, aber trotzdem, es hat ja auch wirklich viele gute Seiten und man muss ja auch wirklich sehen, dass der persönliche Austausch, das ist ja was Davos ausmacht. Es gibt natürlich die großen Podien, es gibt die Foren, es gibt die Reden, aber es ist vor allem das persönliche Treffen, dass man sich zufällig über den Weg läuft.
Das ist auch das Wirkliche.
Und viele Veranstaltungen drumherum, Get-togethers, Abendveranstaltungen, Morgenveranstaltungen, was auch immer. Und da, das ist auch sehr effizient. Ich habe gerade auch mit Christian Klein, dem SAP-Chef, gesprochen. Der sagt ja auch, dass er unheimlich viele Kunden hier trifft. Wenn er jetzt die alle besuchen müsste, das wäre natürlich auch CO2-technisch viel, viel umweltschädlicher, als wenn man sich hier in Davos zu Speed-Dates teilweise ja trifft. Und das ist auch zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich habe so viele Interviews angefragt mit CEOs, was fast alle DAX-Vorstände, die hier sind, und von fast allen Körbe bekommen wir alle sagen, wir sind komplett ausgebucht, wir haben komplett dichten Terminkalender, weil sie dieses Treffen hier eben auch sehr viel für persönliche Einzelgespräche nutzen. Von daher ist es auch sehr effizient. Christian Klein ist übrigens sogar mit dem Zug gefahren. Ja? Der hat ja irgendwie so letztes Jahr vorher mit dem Elektroauto, vor zwei Jahren mit dem Wasserstoffauto, macht immer so die Experimente. Und mit dem Zug hat er jetzt sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ist ja auch, wenn er aus Heidelberg kommt,
ja,
das ist hier nicht weit. Da fährst du direkt bis zum Bodensee durch und dann kannst du direkt hier weiter. Das ist ja kein großer Weg aus Berlin. Wir sind mit dem Flugzeug geflogen, das muss man dazu sagen.
Aber es ging, ne? Kannst du vielleicht mal was Positives
über die BR
sagen? Rekordeincheck.
Es war
Rekordgeschwindigkeit.
Ja, ich bin extra um 4 aufgestanden oder sogar vor 4, viertel vor 4 und bin dann anderthalb Stunden früher, zwei Stunden früher da gewesen, weil der Defner meinte, muss er machen und ich so, will
ich nicht. Und Chip, jetzt wollte wieder auf den letzten Drücker losfahren.
Das hat funktioniert.
Ja, und sagte, nee, also nicht mit mir.
Also da muss ich was Positives über Berlin sagen, zumindest der Check-in hat super schnell funktioniert, aber was ich dabei gelernt habe, die Security am Berliner Flughafen also die Leute, die so diese Kontrollen machen, müssen sich die Handschuhe selbst kaufen. Also ich hätte jetzt nicht vermutet, dass es so ist, weil da hatte einer so rot-schwarze Handschuhe, passt auch so ein bisschen zusammen Outlook mit zusammen Klamotten und ich sage, Mensch, toll, gibt's das so, ist das so Corporate Brand? Sagt er, nee, hat er bei Bauhaus gekauft. Also das habe ich auch erfahren und vielleicht eine Sache, warum Davos hier so wichtig ist, also weil man mit Leuten ins Gespräch kommt und weil man auch mal die Leute von der ganz anderen Seite kennenlernt. Beispielsweise Mark Benioff, Salesforce gilt als eine der Partys, die eine der besten hier sein soll. Jetzt bin ich schon zum 10. Mal in Davos. Also ging der Benioff hier über den Gang und ich ging da hin und sagte, Mensch, Mark, hör mal zu, ich hier 10-jähriges Jubiläum, du machst die coolste Party, da muss doch was gehen. Dann holt er sein Schildchen raus, jeder hat so ein Badge, so ein Schildchen und dann holt er sein Schildchen so raus, was so klassisches blaues Badge ist, also Leader-Typ. Und meines ist orange für Medien. Also es gibt eine ganz klassische Hierarchie.
Das kann man nicht so verstehen. Also so ein bisschen wie im Hinduismus, ein wirkliches Kastensystem, ja. Und ich habe zum Beispiel noch nicht den Rang von, ich habe hier noch so einen lila Streifen, ja, das ist natürlich niederrangiger als der Herr Chapitz, ja.
Und dann gibt es noch braune Schilder, das ist nochmal
eine Stufe tiefer. Bist du wirklich Sherpa oder sowas, ja. Also es ist wirklich ein Kastensystem und sondergleichen, ja, und jeder hat dann so seine eigenen Rechte.
Und es gibt auch, dieses Jahr sogar die Rucksäcke waren sogar unterschiedlich.
Ich habe noch nicht mal einen Rucksack bekommen.
Ja, weil du noch blaues Streifen hast, aber es gibt Rucksäcke für Leaders und für normales Volk, so. Also sieht auch da Unterschiede, also er nimmt sein Schildchen, guckt auf sein, zeigt mir sein und sagt so, Alter, wenn du dieses Schild hast, dann kannst du mal zu mir kommen und nach der Party fragen, bis dahin lässt es mal bleiben. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, man muss wissen, Salesforce hat das börsenkürzel CRM, das steht für Customer Relationship Management. Wer so arrogant seine Leute behandelt, wenn ich die Aktie gehabt hätte, ich hätte sie sofort verkauft. Das ist so ein arroganter Typ. Ich fand das faszinierend, auch mal so Leute zu erleben. Man erlebt ja Leute auch anders, man spricht ja Leute einfach an. Hätte ja auch sagen können, hey, Party ist voll, vergiss es. Aber so eine geile, herablassende Art, so kann man auch Leute mal kennenlernen, wie sie halt sind. Das machst du mit ganz vielen, man kann irgendwie, weiß ich nicht, wir haben gestern den Lauterbach getroffen und unser Kollege Olaf Gersemann war immer der diese Corona-Updates gemacht hat. Und dann rief ich so rüber, ey, Herr Lauterbach, mal ein Bild mit dem Gersemann zusammen. Und dann kam der Lauterbach halt an und dann haben sie ein Bild gemacht und hat der Lauterbach dem Gersemann sogar eine Liebeserklärung gemacht. Und hat gesagt, Mensch, Herr Gersemann, Sie haben so toll über die Corona-Zahlen berichtet. Wirklich? Und ich habe immer geguckt, wo haben Sie mal einen Fehler gemacht, habe eigentlich fast nie was gefunden. Sie haben wirklich tolle Berichterstattung gemacht. Wow. Und hat dann sogar noch einen Tweet losgeschickt. Natürlich all die Verschwörungsdullis haben dann den Gersemann gesagt, ich wusste schon immer, dass du einer von denen bist. Aber egal. Aber so sind halt, normalerweise sind Leute halt hier offen, gehen auf einen zu und wenn du sie ansprichst, oder ich habe Daniel Järgen gestern noch getroffen, das ist so ein Ölguru, hatte Commanding Heights geschrieben, das ist ein Klassikerbuch, also wenn ihr mal viel Zeit habt, könnt ihr das mal lesen. Und das ist so ein Experte für Öl, für Energie und habe gefragt, so, was ist denn mit den Gaspreisen, weil die waren ja gerade kollabiert, habe 55 Euro die Megawattstunde von Jahresanfang 100, also fast halbiert. Und dann sagt er, ja, der Russe hat sich jetzt verzockt, der hat kein Leverage mehr am Gas und die Deutschen haben jetzt ja zwei LNG-Terminals. Das, also wir haben jetzt genug auch Ausweichmöglichkeiten und die Deutschen hätten halt mit ihrem Geld es geschafft, die Russen zu enteiern. So, ich habe es mal bloß übersetzt. Und deswegen wahrscheinlich kommen wir durch den, nicht nur durch diesen Winter, sondern auch durch den nächsten, weil wir wahrscheinlich noch nicht mal in diesem Winter unsere kompletten Reserven aufbrauchen. Und das sind halt so Sachen, die man hier wirklich erlebt. Man kann nämlich die ganzen Sessions und die ganzen Reden kann man im Internet angucken. Also ihr könnt euch wirklich, ihr geht auf webforum.com und dann könnt ihr einfach hingehen und könnt euch eigentlich jede Session, über die wir hier auch reden, könnt ihr euch von der Ferne aus angucken. Da fragt sich natürlich jeder, ey, warum machst du nicht vom Büro aus? Und da sage ich, weil du halt einfach hier die Leute persönlich triffst, persönlich mit den Leuten redest, ganz andere Einblicke bekommst, ganz andere Gespräche führen kannst. Und deswegen ist es halt auch so anregend hier.
Und ja, wie so ein kleines Netflix mit super spannenden Gästen, was man sich da anschauen kann.
Das wird auch aufgezeichnet, man kann das auch, das wird auch behalten. Das kann man auch, wenn man jetzt denkt, oh, ich will nochmal wissen, war der Habeck wirklich so schlecht, wie der Chapitz nachher erzählen wird? Dann kann man sich nochmal dieses Ding angucken, wo der Habeck zusammen mit Larry Fink von BlackRock und zusammen mit dem belgischen Premier, wie hieß er, André, irgendwie de Krok, und zusammen mit, oh, wir waren auf der Bühne, wir waren noch dabei, mit verschiedenen Menschen auf der Bühne. Also muss sagen, der Habeck hatte wirklich die große Halle des Volkes. Es gibt ja eine große Halle, wo die meisten Leute reinpassen, wo die Staatsleute empfangen werden und wo die größeren Staatsleute sind. Und die hatte der Habeck bekommen. Also er hat schon die bessere Halle als der Lindner bekommen, weil im letzten Jahr war der Habeck so der, ja, hat er viele Leute überrascht hier in Davos. Also als im Mai war er mich auch hier. Und deswegen hat er die große Bühne bekommen und
da fand ich... Ja, war auch Larry Fink dabei. Also das ist natürlich, ich habe es leider nicht verfolgen können, bin ja immer hier auch noch mit im Fernseheinsatz multifunktional tätig. Wir haben ja auch viele, wir haben in Lauterbach auch ein großes Interview gehabt heute, der Chefredakteur.
Den Habeck hatte
ich
auch.
Den Habeck hatte der Chefredakteur auch und danach hat sich der Kollege Chapitz dann, wie gesagt, da rangeschmissen sozusagen.
Ich habe einfach nur gesagt, kann ich noch ein Bild haben?
Ja. Das ist nicht okay, aber ich habe gerade nochmal nach Oxfam geguckt hier bei den Agenturen und die behaupten wirklich, durch den deutlichen Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise im vergangenen Jahr seien Milliardäre noch reicher geworden. Ja,
einzelne schon, klar.
Ja, einzelne, aber
das Gautam Adani, der Inder, der ist ist mit Kohle groß geworden, der hat natürlich ein bisschen Geld gemacht. Und der LVMH-Typ, der Luxusonkel, ist wahrscheinlich auch nicht ärmer geworden, aber es gab halt viele. Und die Ferreros haben letztes Jahr auch viel gewonnen, weil wir so viel Nutella essen und sonst was. Ich habe noch nicht mal Zeit gehabt, hier in der Schweiz
die Nutella-Preise anzugucken. Aber Sie wollten, also deswegen ist ja Oxfam kommt jetzt wieder mit der Übergewinnsteuer-Idee, jetzt auch für Lebensmittelkonzerne, ja. Hat ja die Romana Popp in Deutschland auch gleich lanciert, ja. Die ja mittlerweile bei der
Bundeszentrale. Wer hat jetzt die Übergewinnsteuer?
Ja, die angeblich die Lebensmittelkonzerne.
Wer denn jetzt von den Lebensmittelkonzernen?
Naja, die Lebensmittelkonzerne, grundsätzlich.
Ja, was?
Behauptet wird, dass sie halt quasi durch die Inflation über.
Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und 4 Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt 4 Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/mehrwissen.
Gewinne machen, ja. Das ist, was Oxfam behauptet,
das Einzige, was sie machen, natürlich
behauptet, weil die Preise steigen, würden die ja automatisch Übergewinne machen.
Machen sie mehr Umsatz, das verstehe ich. Jetzt frage ich mich, wenn du natürlich mehr Kosten hast, hast du am Ende genau...
Genau, das verstehen die halt nicht. Das ist ja der Punkt. Ja, es wird ja immer bloß gesagt, hier... Preise steigen und deswegen muss ja der Lebensmittelkonzern
mehr Geld machen.
So einfach. Nein,
wenn du den Umsatz steigerst mit der Inflation und den Gewinn mit der Inflation hast, die gleiche Marge, dann hast du natürlich auch in der Inflation natürlich auch einen gewissen Gewinn mehr. Das stimmt.
Es kann natürlich sein, dass die einen oder anderen dann eben noch mal ein bisschen mehr draufschlagen.
Ja? Das machen die, wir heute das Bild. Also wenn ihr das Bild bei Instagram anguckt, haben wir hier eine Marke mit rotem Untergrund und weißem Schriftzug drauf. Und die haben nämlich die Pandemie und jetzt die Lieferketten und Lebensmittelengpässe genutzt und richtig die Preise aufgehoben.
Ja, aber das können halt dann starke Markenkonzerne machen und das ist aber das ist Teil der freien Marktwirtschaft und jetzt, deswegen habe ich ja schon immer gesagt, wie den Anfängen mit diesen Übergewinnsteuern, das wird halt jetzt immer populärer und irgendwann wird halt jedes Mal irgendwie eine Übergewinnsteuersau durchs Dorf getragen und dann machen wir aber unsere freie Marktwirtschaft schon auch kaputt, wenn wir alles regulieren wollen. Wir müssen schon wieder auch zu einem Wettbewerb zurück und wir haben in Deutschland die wettbewerbsintensivsten Lebensmitteleinzelhandel mit den vielen Discountern und so weiter. Und natürlich können dann starke Marken vereinzelt, deswegen ist es ja auch dann für Aktionäre interessant. Ja, das geht ja auch um die Sicht von Aktionären, gerade in diesem Podcast. Wenn Coca-Cola höhere Preise durchsetzen kann und Leute bereit sind, das zu bezahlen, die müssen das ja nicht. Es gibt ja auch Pepsi und es gibt auch Afri-Cola und tausend andere. Gibt es Afri-Cola noch?
Oder? Noch gibt's noch. Gibt's Afri-Cola und es gibt auch Vita-Cola.
Ja, und es gibt so viele Alternativen. Also es muss keiner in dieser Marktwirtschaft Coca-Cola trinken, ja, weil es auch ungesund ist. Aber sollte einfach der Markt steuern und wir müssen wieder zurück zu einer vernünftigen Marktsteuerung. Das haben wir uns jetzt in diesen Krisen so ein bisschen abgewöhnt, weil immer natürlich der Staat alles abfedert nach unten, alle Risiken und auf der anderen Seite halt immer sofort nach höheren Steuern gerufen wird und Abschöpfungen. Und dann sind wir halt irgendwann im Sozialismus, wo dann nur noch der Staat die Preise festlegt. Und das führt dann nur zu leeren Regalen. Das kann der Kollege Czepitz ja noch
aus eigener Erfahrung. Jetzt fängt der Defner hier mit dem ganzen so wild an zu wählen, dass die Mikrofone immer wackeln. Also wenn die so klingen, als ob wir hier so ein Schiff.
Ja.
werden, dann sind wir das nicht, sondern das ist einfach ein improvisiertes Studio und von draußen hört man auch was und es hallt und das ist, da müsst ihr euch nicht wundern. Vielleicht kann man auch mal versuchen vielleicht auch ein paar Aktienideen, die man hier raus ableiten kann.
Coca-Cola?
Nein, nicht Coca-Cola, also es ist also, ja schon mal spannend.
Hier in der Schweiz ist übrigens der Döner vorne an der Bude, ein Gyros Pita, kostet 19 Franken, ja, also mal so zum, falls du noch mehr Preisforschungs...
Ich habe es nicht mal geschafft, zum Supermarkt zu kommen.
Hat mir der Kollege von SAP gesagt, ja, der von der
Okay, jetzt muss man sagen, das sind auch Davoser Preise.
Sind natürlich Davoser Preise nochmal extra, aber es ist ein Wahnsinnspreis. Einfach in der Schweiz und da wird natürlich zum WEF dann nochmal was draufgeschlagen, weil wir alle wissen, ja, wir sind hungrige und reiche Leute. Ja.
Obwohl der Schweizer Franken ist 43% überwertet, wenn man den Big Mac-Index anguckt.
Man kann ja Gott sei Dank wieder über Parität.
Genau, also wir haben zum Euro, also wir kriegen für unseren einen Euro wieder ein bisschen mehr als einen Schweizer Franken, aber trotzdem ist die Kaufkraft des Euro 43% niedriger und deshalb können wir uns nicht so viel tolle Sachen kaufen hier. So, jetzt wollen wir noch ein paar gute Aktienideen haben. Weißt du, was mir hat...
Ist dir eine über den Weg gelaufen?
Mir ist eine über den Weg gelaufen. Und zwar, Kumpel von mir hat hier erzählt, guck dir doch mal an, welche Manager, weil ich ihm gesagt habe, du musst mal die Aktie von Lanxess angucken, die könnten eine Übernahme haben oder irgend sowas. Es gibt ja immer so Ideen, was, also gerade im Chemiebereich oder in Sand, könnte sowas sein. Er sagt, weißt du, was du dir anguckst? Du guckst dir in Davos die Liste an, welche Unternehmen haben ihre Legal Officer mitgebracht.
Oh, und das ist ja mal eine interessante Theorie.
Das ist eine interessante Theorie und dann kann man sich einfach die Liste der ganzen Manager holen und kann einfach mal gucken, wo sind
Legal. Weil die Deals vorbereiten möglicherweise.
Ganz genau. Das muss man dazu sagen.
Das ist eine interessante
Idee. Und wenn man das dann anguckt, dann habe ich...
Aber möglicherweise bereiten die ja Käufe eher vor. Ja?
Und es kann Übernahmen beides sein.
Und das könnte natürlich dann eher schlecht für die Aktie sein, weil sie möglicherweise zu viel Geld ausgeben.
Es könnten Käufe oder es könnten auch Verkäufe sein oder es könnten Deals sein. Es wird ja damit gerechnet, dass 2023 wieder die M&A-Aktivität anspringt. Und,
bisschen was muss ich ja bewegen. Ja?
Also, so ist es. Und dann habe ich mal geguckt. Da ist beispielsweise BHP dabei. Also dieser
die Rohstoffkonzerne, die natürlich jetzt im Geld schwimmen, weil sie ja
Übergewinne gemacht haben. Ja. Dann ist dabei, jetzt muss man hier die ganze, ich kann ja die ganze Liste hier nicht vorlesen. HP ist dabei.
Mhm.
Ja. Dann ist dabei Kudelski Group.
Kudelski, wer ist das denn?
Das ist ein Sicherheitsding. Ich muss mal gucken, ob die überhaupt börsennotiert sind. Diesen Badge, den du hast, ist auch von Kudelski. Mhm. Ich guck mal, ob die an der Börse sind. Das hätte ich mal vorher machen können. Ich habe nicht mal so viel Recherche heute geschafft, dass wir gucken können, ob
Kudelski... Ist das heute nicht ein improvisiertes Studio, ist ein improvisierter
Podcast. Kudelski ist auch börsennotiert, ja. Mhm. Kudelski an der Schweizer Börse ist wert... ich sag's mal, wie viel es wert ist. Also... Oh, nur noch 140 Millionen Schweizer Franken. Das ist wenig geworden. Dann ist noch dabei, jetzt kommen wir nochmal weiter auf die Liste. Was war denn hier noch dabei? Ach, siehst du jetzt. Aber ihr könnt
hier wurde auch noch ein Wert, eine Firma zu, ja, die ein bitte? Neuer Paar von hier, dem Kollegen hier vom WEF, ja, der uns auch eifrig hört.
Genau,
gut. Ja, gibt einen neuen Partner. Das WEF, ein Düngemittelkonzern aus Afrika. Ich habe ja auch ein großes Faible für Afrika.
Okay.
Aber ich habe auch nicht checken können, ob der börsennotiert ist.
Jetzt bin ich gespannt.
OCP.
OCP? OCP, warte.
OCP. Wir machen heute Live-Research hier. OCP, Private Marokko. Ja, aus Marokko, genau. Private Company steht bei mir.
Ist aber leider nicht, ist nicht börsennotiert.
Ist nicht börsennotiert. Vielleicht kommen Sie mal in die Börse. Da war das jetzt nichts hier. Aber wir haben es überprüft.
Wir haben es überprüft.
Aber wo ich gerade hier meinen Reuters offen habe, sind nicht noch offen hier. TUI übrigens, man erinnert sich eine meiner Ideen, die ich aus dem Urlaub mitgebracht habe.
Stimmt.
Im Dezember geht ab wie Schmidts Katze, 36%. Die profitieren übrigens auch von M&A-Aktivitäten, weil die Konkurrenz DER, Touristik und ein anderer Konkurrent, glaube ich, da zusammengehen wollen.
Aber ihr seht, an so kleinen Sachen kann man auch sich Ideen zusammensuchen. Das ist jetzt natürlich vielleicht eine spinnerte Idee, aber man kann immer mal gucken in der Welt mit offenen Augen rumlaufen und kann sich überlegen, woran kann ich erkennen, wo eine Idee ist, wo was schlummert oder beispielsweise, was heute hier Frau von der Leyen war ja
da. Wollte ich gerade sagen. Also ich meine, das hat mich natürlich wieder bestätigt in meinen Ideen für Cleantech, erneuerbare Energien. Die hat das nochmal absolut bestätigt, weil sie will ja, dass Europa da zum Weltmarktführer in diesem Bereich wird.
Genau.
Das ist natürlich ambitioniert. Wir haben natürlich auch den Inflation Act in den USA angesprochen, der da wirklich massiv für Konkurrenz sorgt, teilweise für verzerrte Wettbewerbsbedingungen. Aber die Europäer haben erkannt, dass sie auch was tun müssen und wollen hier eben auch verschiedene Punkte, hat sie ja aufgezählt, wie man hier auch diese Branchen fördern will, auch durch mehr Schnelligkeit bessere Genehmigungen, schnellere Genehmigungen, durch auch Talentförderung. Oft scheitert es ja eben auch an,
es geht um Subventionen,
an den Arbeitskräften und natürlich um,
es geht auch um Subventionen.
Um Geld. Ja.
Es geht um Geld. Und das Lustige, was sie gesagt hat, die Geschichte der Cleantech-Wirtschaft wird in Europa geschrieben werden. Das war so ihr Schlusszitat, das war schon sehr visionär. Und sie hat es eigentlich gegen zwei Regionen gesagt. Jetzt einmal gegen Amerika, da ist hier ein ganz großes Thema, dieser Inflation Reduction Act. Das ist von ganz vielen wird das bezeichnet als Wettbewerbsverzerren, obwohl es gar nicht so schlimm ist. Es geht um ein paar Milliarden, die amerikanische Wirtschaft grüner werden soll. Und wer weiß, wie groß die amerikanische Wirtschaft ist. Da ist das nicht. Also deswegen einen Handelskrieg anzuzetteln, hielt ich für reichlich doof. So.
Ja.
Aber wer es auch noch macht, sind die Chinesen. Und die Chinesen sind ja auch, die fangen nämlich auch an, ihre grüne Industrie zu pampern.
Mhm.
Und
deswegen läuft zum Beispiel auch eine Chinko-Solar-Aktie ganz hervorragend.
Richtig, die machen auch richtig viel Kohle. Ja. Und dann hat sie halt gesagt, wir müssen aufpassen, dass nicht der Chinko-Solar-Mann vom Defner hier kommt und uns die gesamte Solarindustrie kaputt macht.
Und ich habe ja Gott sei Dank auch SMA Solar, auch die
laufen gut.
Sind ja wach geküsst. Ich meine, im Prinzip ist ja alles wach geküsst in diesem Jahr, muss man sagen. Aber unsere Ideen für 2023 laufen diesmal besser als die für 2022.
Ja gut,
wir sind jetzt natürlich euphorisch in dieses neue Börsenjahr gestartet. Keiner weiß, wie es weitergeht, aber es macht schon mal ein bisschen mehr Spaß und Laune. Ne? Übrigens, dieser Optimismus der Börse ist hier in Davos noch überhaupt nicht angekommen, wenn man sich zumindest die Umfragen, die im Vorfeld gemacht wurden, zu Davos anguckt. Da gibt es ja immer die CEO-Survey von PwC, PricewaterhouseCoopers, ja? Und das sind die Manager so pessimistisch wie fast noch nie.
Also, da ist eine Frage dabei. Eine Frage ist dabei, wie rechnen Sie im kommenden Jahr, was da passiert ist?
Genau.
Die Survey wird immer, man muss sagen, die wird im Oktober, November aufgenommen.
Das ist wahrscheinlich das Problem an der Survey.
Das ist ein Problem der Geschichte.
Die ist nicht auf dem aktuellsten Stand. Also 73% der Unternehmenslenkerinnen rechnen mit einem Rückgang des Weltwirtschafts. Mit einem Rückgang, es ist noch keine Rezession, aber immerhin einem Rückgang des Wirtschaftswachstums weltweit. Und auf der anderen Seite gab es ja auch noch die Umfrage unter den Chefökonomen, die das WEF veranstaltet. Auch da ein extremer Pessimismus. Da sagen 2/3, dass sie mit einer weltweiten Rezession rechnen. Ja, die halten die für wahrscheinlich. 18% sogar für sehr wahrscheinlich. Da sind also die Rubinis dieser Welt zu finden. Und was macht die Börse? Die Börse, die steigt. Wieder mal ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht auf Volkswirte hören sollte, wenn man an der Börse aktiv ist oder nicht zumindest deren Meinung dann im Depot.
Stimmt, der DAX hat 9,1% in diesem Jahr schon zugelegt.
Ein unglaublicher Start in dieses Jahr. Also das ist wirklich in den ersten zwei Wochen schon eine überdurchschnittliche Jahresperformance eingefahren. Ja.
Aber jetzt muss ich mal meine Kryptowährung hier, 31% okay. Der Ether und 29% der Bitcoin. Also auch da ist es nicht durch. Also man sieht halt einfach, da ist jetzt, ich glaube, was jetzt da eingepreist ist, ist, dass wir das Inflationspeak gesehen haben, was eingepreist ist, was auch hier groß diskutiert wird, Inflation, ist das ein Problem oder ist das kein Problem? Und da stellen wir ja fest, wenn sich ein Gaspreis mal eben innerhalb von zwei Wochen halbiert, dann ist jede Inflationsprognose kannst du dann in die Tonne werfen. Und das ist ja beim Gaspreis und beim Strompreis passiert, also an den Energiebörsen. Natürlich nicht so, dass bei den Privatverbrauchern gleich dieser Preis direkt weitergegeben wird. Aber was man schon sagen kann, selbst Privatverbraucher merken jetzt schon, dass die Strom- und Gaspreise wieder fallen. Der Vorteil, den auch der Lindner dann angesprochen hat, dieses 200 Milliarden Doppelwumms-Paket, wo es darum geht, so ein Schutzschild für Gas und für Strompreise machen, das braucht man überhaupt nicht ausschöpfen, weil die normalen Preise sind jetzt schon mittlerweile wieder bei also ungefähr bei 14 der Gaspreis, und das ist deutlich unter den, ich glaube, war 15 der Deckel? Oder war 12 der Deckel? Nee, 12 war der Deckel. Es ist nur noch wenig drauf. Und bei Strom ist es so, da war ja 40 Cent der Deckel, und die Strompreise mittlerweile, wenn man am freien Markt die kriegt, ist es schon wieder ungefähr auf 40. Insofern passiert da auch nichts. Also das ist auch ein positives Ding, das muss man sagen, das hat sich komplett geändert.
Und apropos, ich will ja eins zu Krypto sagen, zu deinem Krypto-Fire hier. Ich habe gestern beim Journalistenempfang eine Kollegin kennengelernt, die im Bereich, ich sage es jetzt mal ganz allgemein, weil sie hat mir nur privat ihre Meinung gesagt und das darf es auf keinen Fall zitieren. Ja, ja. Deswegen würde ich jetzt auch keine nähere Beschreibung geben. Also, aber sie publiziert im Bereich Krypto. Ja, und sie ist extrem skeptisch. Sie glaubt nicht, dass jetzt der Kryptowinter schon vorbei ist und sieht weiter Zeichen und sagte zum Beispiel, dass jetzt eben Anzeichen dafür wäre, dass jetzt der gescheiterte Hedgefonds Three Arrows Capital jetzt schon wieder 25 Millionen US-Dollar Startkapital einsammelt und quasi, es geht schon wieder von vorne los. Ja? Also das wäre so ein Zeichen dafür, dass da noch nicht so viel Bereinigung stattgefunden hat.
Ja, aber warum ist dann der ARK Innovation 17,6% im Plus und warum ist der 10x DNA von dem Kollegen Thelen 17% im Plus? Warum sind die ganzen Buden, die auch nicht profitabel sind, genauso? Es ist einfach jetzt wieder, ja, gut, den Leuten muss es so sehen.
Natürlich.
Das ist so wie die Notenbank, wie so ein Wasserball, den man nimmt und unter die Wasseroberfläche drückt. So. Und jetzt hat man das Gefühl, dass die Notenbanken diesen Ball aus dem Wasser raus, wenn man den Ball unter Wasser hält und dann lässt man ihn rausflitschen, macht er wumm und geht nach oben. Und dann ist halt die Frage, was passiert dann? Und das ist aber das, was wir gerade an den Märkten erleben. Und wenn die Inflation wirklich so weit geht, dann kann es sogar passieren, dass wir irgendwann negative Zahlen mal haben für einen Monat, weil immer Jahr über Jahr geguckt wird. Und dann hat man halt, in Amerika ist es schwierig, weil die haben 40% im Warenkorb Wohnen mit drin und Wohnen ist immer ein nachlaufender Indikator, deswegen wird es auch nicht so schnell ganz runtergehen, aber wenn man die Energiekomponente sieht, kann es eben auch mal passieren, dass es dann runtergeht.
Wohnen halt sind vor allem da die Mieten, die zu Buche schlagen, und da habe ich auch schon in letzter Zeit immer wieder mit vielen Ökonomen gesprochen, die dann meinten, ja, die Mieten müssen doch endlich zurückgehen. Und da, weil der Immobilienmarkt einbricht, aber auf der anderen Seite muss man sich ja vorstellen, ich glaube, das wird ja eher der Mietmarkt, das sieht man ja in Deutschland, ja, dass, weil jetzt eben der Immobilienmarkt einbricht, weniger gebaut wird, wenige Leute ziehen um in neue Wohnungen, desto begehrter und umkämpfter ist ja der Mietmarkt. In Deutschland ist er ja extrem reguliert durch die Mietpreisbremse, die es ja in vielen angespannten Ballungsräumen gibt, und da ist das ja alles beschränkt, was man sowohl auch bei Neuvermietungen nehmen kann und deswegen gibt es hier nicht, aber in Amerika ist es ja ein viel freierer Markt, und da glaube ich, also da wird die Inflation so schnell keine Entlastung erfahren, finde ich, im Bereich Mieten, ja. natürlich die Baupreise auf der anderen Seite, die gehen zurück. Material kostet teilweise auch, aber die Lohnkosten sicherlich nicht so schnell.
Aber das ist halt ein Riesenfaktor. Und das haben halt die Volkswirte oder das haben auch die ganzen Prognostiker. Also wenn man da auch guckt, was sind die größten Probleme von den Unternehmenschefs, was man da auch gesehen hat, da war Nummer 1 Inflation kurzfristig und Nummer 2 auf 5 Jahre sieht Inflation. Würde ich gar nicht mal so krass sehen, dass die Inflation so lange bleibt. Was aber auch ein Riesenproblem ist, und das kann ich wiederum nachvollziehen, sind makroökonomische Volatilität. Hm. Wenn ich jetzt Gas einkaufen muss.
Genau.
Und ich habe zum Jahresanfang Gas eingekauft mit Blick auf ein Jahr, zwei Jahre, sonst was. Dann bin ich jetzt der Vollidiot, weil ich natürlich da stehe.
Ja.
Und das ganze 50%, weil diese 50% ist natürlich der Preis, der gerade am Terminmarkt für die nächste Lieferung gemacht wird. Aber die gesamte Kurve vom Gaspreis, wenn man sich den anguckt, ist es langfristig auch runtergegangen. Jetzt nicht 50%, nicht ganz so schlimm. Also die Kurve war schon früher, ging nach unten nach langfristig, weil viele gesagt haben, irgendwann wird sich diese Knappheit dann schon wieder automatisch lösen. Aber trotzdem hast du, selbst wenn du auf Termin in einem Jahr oder in drei Jahren gekauft hast, hast du in den letzten Wochen 30% musst du jetzt weniger bezahlen. Und das natürlich für jemanden, der Rohstoffe kaufen muss, jemand, der auch andere Rohstoffe kaufen muss. Kupfer ist genau das Gegenteil. Kupfer ist seit Jahresanfang um 11% gestiegen oder auch Holz ist 11% gestiegen. Es gibt ganz unterschiedliche Rohstoffe. Und wenn ich mit diesen Schwankungen konfrontiert werde, dann kann ich mir vorstellen, wie willst du denn da noch irgendwie kalkulieren und wie willst du das machen?
Absolut, das ist extrem schwierig. Also Volatilität ist immer problematisch, ne? Also für auch bei Zinsen und dergleichen und überall. Aber auf der anderen Seite lernt die Wirtschaft ja immer auch wieder mit Volatilitäten umzugehen und dann gibt es teilweise auch Hedging-Instrumente und so fort. Und ja, es ist auf jeden Fall gut, dass die Preise zurückgehen. Darüber wollen wir uns freuen und wir haben der Chefredakteur, den habe ich ja heute auch gefragt, nach seiner Inflationsprognose, ob wir jetzt vielleicht im Jahresschnitt dieses Jahr unter 5% kommen. Er meinte, im Schnitt vielleicht schaffen wir es nicht unter 5%, aber zum Ende des Jahres wird es schon unter 5% gehen, aber das wird nicht für den Jahresschnitt unter 5%. Aber wir werden sehen. Ich glaube, die Inflationsprognose ist wirklich extrem schwierig, wohin die geht. Und er hat aber auch halt wieder nochmal gesagt, okay, das letzte Jahr war ja einfach ein extrem eigentlich gutes Beispiel und die große Überraschung war ja, da muss man an dieser Stelle vielleicht auch nochmal erwähnen, dass das vierte Quartal, dass wir doch möglicherweise tatsächlich um eine Rezession in Deutschland rumkommen, ja, was ja keiner mehr erwartet hat. Jeder hat ja gesagt, wir sind schon längst in der Rezession. Und was sagt das Statistische Bundesamt letzte Woche? Das vierte Quartal ist nur stagniert und jeder hat ja gedacht, das ist geschrumpft. Das wäre dann quasi das erste Minusquartal und da braucht man bloß noch jetzt ein zweites Minusquartal in diesem Frühjahr und schon werden wir in einer technischen Rezession. Und wenn das nur stagniert ist, kommen wir möglicherweise dann tatsächlich um eine Rezession herum. Und also die Wette gewinne ich dann mit der Konjunkturwette, wo ich ja gesagt habe im Herbst, ich habe zwar nicht gesagt, wir schaffen keine Rezession.
-0,6 war, glaube ich, die Wette.
Aber ich hatte ja gesagt, dass es auf jeden Fall besser wird als
-0,6. Ich gucke mal, was die Schätzung ist.
Genau, war ja zu einem Zeitpunkt, als die Stimmung so extrem schlecht war und wahrscheinlich wurde zu dem Zeitpunkt auch die Umfrage fürs WEF gemacht oder was auch immer.
Das ist jetzt nur noch -0,5.
Und die Erwartungen und ich würde mal sagen, dass die doch deutlich besser wird. Also das wäre...
Also -0,5 ist jetzt die Erwartung. Was mich jetzt irritiert, ist, dass die Inflationsprognose für dieses Jahr noch so negativ ist. Die ist jetzt noch aktuell mit 6,7. Fürs Gesamtjahr. Muss ja mal sehen, wenn jetzt am Jahresanfang irgendwie nochmal 10 kommen oder 9, je nachdem, weiß man nicht so genau. Und dann geht es ja übers Jahr runter. Das ist immer ein gemittelter Wert. Deswegen.
Aber ich meine, die werden ja auch nicht aktuell jede Woche erneuert.
Bloomberg holt die Schätzung ein. Und wenn jetzt ein Volkswirt kommt von der Deutschen Bank und sagt, wir müssen das ändern, dann wird das automatisch da reingenommen. Aber die sind auch relativ langsam in ihren Anpassungen. Deswegen
ja, die Deutsche Bank ist auch langsam. Die hat ja auch das Jahresendziel 15.000 beim DAX gehabt. Ja, das haben wir ja nun schon erreicht in der zweiten Woche. Und gestern in der Börse am Abend war dann der Kollege Ulrich Stephan, der Kapitalmarktstratege, nochmal zu Gast, beziehungsweise in der Börse am Mittag schon, bei der die Frau vom Chapels, die Katja Losch, vertritt mich ja freundlicherweise, wenn ich hier in Davos weile. Und er hat aber gesagt, er hält an seinem Ziel 15.000 Punkte bis zum Jahresende fest. Da würde ich wieder mal sagen, das ist doch ein guter Kontraindikator.
Ja, die haben im Haus auch andere.
Gibt es auch andere,
ja. Und die haben nämlich sogar höher als der Defner mit 17.000, glaube ich.
17.000? Ich dachte 16.200.
Das ist auf jeden Fall höher als der Defner.
Ja, ich wollte ja, natürlich traue ich dem DAX auch viel mehr zu, aber ich wollte ja nicht die Latte zu hoch legen. Ich will ja auch Wetten gewinnen hier. Ja. Das ist ja...
Also in diesem Jahr, es fühlt sich so ein bisschen an wie das Gegenteil des vergangenen Jahres. Also wo wir im vergangenen Jahr immer dachten, oh, was ist denn da? Inflation geht hoch, Leitzinsen gehen hoch und so weiter. Kommt jetzt irgendwie das Gegenteil. Dollar geht hoch und Krypto geht runter und jetzt haben wir genau das Gegenteil.
Aber es war ja vor allem dieser Mix, dass man gesagt hat, okay, wir werden weiter hohe Zinsen, hohe Inflation haben und eine Rezession und wie gesagt, irgendwie habe ich ja mal gesagt, ich glaube, es ist einfach zu extrem negativ, diese Stimmung und das sind so viele
Ungewissheiten
Möglichkeiten
drin, also Gaspreis konnte niemand
positiv
verändert.
Natürlich kann niemand irgendwas vorhersagen, aber wenn die Stimmung einfach extrem negativ ist und wie gesagt, das ist immer das, auf was ich auch an der Börse gucke, gerade diese negativen
Stimmung. Ja, aber im Herbst war die Stimmung so schlecht und es ging trotzdem nochmal runter. Also es ist nicht immer so, es ist natürlich immer ein Hinweis, wenn alle negativ sind, dann ist es ein Hinweis darauf, dass es eigentlich nur besser werden kann, da hast du recht. Aber es ist jetzt nicht eine todsichere Angelegenheit.
Todsicher ist überhaupt nichts an der Börse. Es kann immer noch mal runtergehen. Aber es ist schon finde ich, ein sehr, sehr, sehr guter Hinweis. Und wie gesagt, das eine waren ja die Börsenstimmung, das andere war auch noch mal die Konjunkturstimmung, um die es da ging.
Jetzt können wir noch mal durchgehen, was noch alles war heute. Also hier, ich habe beispielsweise, ging es um an Ukraine.
Dienstag, weil wir sagen ja nicht.
Genau, Entschuldigung. Dienstag ging es um Ukraine ganz doll. Und da gab es Montagabend noch ein Dinner abends. Und da war ich das mit Bill Browder dabei.
Wer ist das?
Bill Browder ist der damals in Russland war und dessen Anwalt Magnitsky von den Russen ermordet worden ist und der ist jetzt auf so einer Wiedergutmachungstour Rache ist jetzt zu böse gesagt, aber er will halt Wiedergutmachung für seinen Rechtsanwalt haben und will die Leute, die das gemacht haben, will er bestrafen. Da gibt es ja den Magnitsky Act und auch viele dieser Sanktionen bauen auf diesen Magnitsky Act auf und da sagt er immer, man muss die Leute auf eine Sanktionsliste setzen und die fahren halt gerne in die Côte d'Azur und wenn du denen auf einmal sagst, nee, im Westen ist nicht mehr, dann müssen die ans Schwarze Meer fahren, finden die nicht so geil. Deswegen ist es eine ganz gute Sanktion. Und da war halt auch mit dabei und ein paar andere. Und da wurden jetzt neue Ideen rumgereicht, wie man Ukraine aufbau machen kann. Das eine war, die russischen Devisenreserven, die eingefroren worden sind, 350 Milliarden, die könnte man mal direkt nehmen dafür. Und das zweite, das Problem war aber, es war ja nicht ganz klar, wie teuer wird das. Und es gab mal von der Weltbank eine Schätzung, dass der Wiederaufbau der Ukraine 750 Milliarden. Und jetzt wurde eine neue Schätzung rumgereicht, mehr als 1,2 Billionen. Wenn man jetzt überlegt, wenn man nur mal die normale Entwicklungshilfe, die gesamte Entwicklungshilfe der Welt nähme, jetzt mal von den russischen Devisenreserven abschließen, müsste man ungefähr 25 Jahre Entwicklungshilfe, wäre das, um die Ukraine wieder auszubauen, um mal zu sehen, welche Dimensionen das annimmt. Klar, wird man dann nicht normale Entwicklungshilfe für die Ukraine machen, aber es ist trotzdem ein ganz interessante Folge. Das war eine Sache, die noch rumgereicht ist.
Und da ist auch wieder, ich meine, da kann man natürlich auch wieder, haben wir auch schon öfters besprochen, aber die Aktienideen, die Unternehmen, die davon profitieren werden, da wird natürlich auch letztendlich für Aktionäre Geld zu verdienen sein. Ja.
Würde ich vermuten.
Kommt darauf an, wer die Aufträge bekommt. Ja. Aber ich meine, es werden sicherlich dann eben auch Konzerne wie Siemens mit dabei sein und Heidelberg Zement und natürlich viel erneuert. Das Ziel ist ja dann auch, dass man die Ukraine wirklich mit erneuerbaren Energien wieder aufbaut und so klimaneutral wie möglich. Ist dann sicherlich dann auch so ein Vorzeige-Wiederaufbau und da werden sicherlich auch viele Unternehmen aus diesem Green-Tech-Sektor dann profitieren, wenn es hoffentlich eines Tages soweit ist.
Die
Die werden auch so profitieren.
Wenn wir als Europa zum führenden Green Tech werden wollen, muss
da auch weiter Geld reinfließen. Und
mir hat letztens mal ein Hörer geschrieben, Technotrans. Das ist ein altes, neues Marktunternehmen. Ja. Die hätten angeblich Wärme, die hätten so für Industriekunden, für Industriekunden hätten die halt Kühlung gemacht. Kühlung ist ja das Gegenteil von Wärmepumpe. Ja, und du könntest jetzt auch eine Wärmepumpe. Und die würden sich aber noch nicht trauen, Wärmepumpengeschäfte zu schreiben, aber das hätten sie wohl. Also
verkaufen noch keine.
Oder? Ich habe es mit doch, die würden das auch machen, aber würden es nicht Wärmepumpen nennen.
Also nur so unter der Hand.
Im industriellen Geschäft. Damit nicht
gleich alle, die Bude einrennen oder was.
Genau. Also Technotrans, guckt euch das einfach mal an. Okay. Es ist überhaupt keine Idee, aber es ist einfach nur.
Idee,
ich gebe mal weiter.
Ja, und Ideen sind ja auch wirklich nur Ideen. Ja,
es gibt zwei Kaufempfehlungen da für Technotrans.
Auf jeden Fall keine Tipps.
Ich habe es mir nicht genau angeguckt, deswegen konnte ich das noch nicht weiterverfolgen. Aber guckt euch mal an, ob das was kann. Das ist eine relativ kleine illiquide Aktie. Also wenn ihr da was machen wolltet, müsst ihr das auf jeden Fall limitieren. Das wäre noch eine Idee. Was gab es noch für...
Dann bist du dem Alex Karp in die Arme gelaufen, wie ich gelesen habe.
Ja, leider
habe ich den... Konnte er dich von Palantir überzeugen?
Ja, nee, das Problem war der Gersemann. Also es war so am Anfang...
Der Gersemann ist immer das Problem.
Nein, der Gersemann ist nicht. Der Gersemann ist wunderbar.
Nein.
Wir waren da und am Anfang musste jeder so einen Covid-Test hier machen. Spucktest. Und dann kam halt der Karp da an, so richtig, aber wirklich so gut gelaunt, mit einer Jeans, ganz lässig und flachste da rum. Und ich sagte ihm, Gersemann, hey, den spreche ich mal an, den nehmen wir hier zum Podcast. Und dann meinte der Gersemann, nee, lass mal, da will ich jetzt seinen PCR-Test mal. Da sag ich, ja komm, das ist hier, um Kontakte zu machen. Wir sind hier, um die Welt zu verbessern. Und dann wollte ich ihn danach ansprechen und dann leider war weg. Sonst hätte ich ihn natürlich angesprochen, hätte natürlich gefragt, was ein spannendes Thema ist, was leider hier total unterbelichtet ist, ist AI. Und die Frage, wie AI unser Leben verändert. Und angeblich ist Palantir ist ja auch ein AI-Unternehmen. Und auch da habe ich von jemandem gehört, die haben auch so eine riesen Baracke hier. Die würden jetzt die hätten so Biotech-AI, jetzt würden sie ganz groß mit aufspringen, da hätten sie wohl eine Expertin. Da muss ich unbedingt nochmal hingehen, weil ich bin ja auch Palantir-Aktionär. Ich habe da nur 2 Aktien oder so, rennt relativ wenig, also ist nichts Großes. Aber ich will mir mal angucken, ob das kann. Und was man sich auch angucken sollte, hier gibt es auch die neue Meta-Brille. Auch da ist ein großer Pavillon aufgebaut. Und da hat mir auch jemand erzählt, der schon da war, man könnte dann, wenn man so ein kleines Homeoffice hat, würde man die Brille aufsetzen.
Und plötzlich hat man ein großes Homeoffice.
Und dann, ganz genau, genau das ist. Du hättest plötzlich 5 riesen Bildschirme vor dir. Und wenn dann jemand kommt, dann kann der von außen durch die Brille dich sehen. Es ist auch so, dass du dann auch sozial anschlussfähig bist. Du bist ja auch dann nicht...
Sozial anschlussfähig.
Also wenn, du bist natürlich...
Er kann dir in die Augen schauen durch die Brille.
Ganz genau.
Das ist wie so ein durchsichtiger Spiegel.
So ist es. Und das fand ich schon eine coole Idee. Und er meinte, als er das ausprobiert hätte...
Also kannst du quasi mit deiner Meta-Brille jetzt demnächst ins Büro kommen. Auch kannst du überall rumlaufen.
Genau, das Gute ist, wenn dann dein Kollege kommt, was dann passieren würde, der Kollege käme, der wird den Kollegen entdecken, erkennen und wird dann sofort die Mails des Kollegen dir sofort vor die Augen spielen, damit du auch sofort weißt,
welche Mails du alles
Prinzip nicht Anschlussfähigkeit.
Ja, aber das hat schon bei Google Glass nicht funktioniert, einer durchsichtigen Brille. Also
es funktioniert aber jetzt.
Ich bin skeptisch.
Nein, und
du glaubst doch nicht, dass die Leute mit so Taucherbrillen da die ganze Zeit rumlaufen
aber
wollen.
Aber trotzdem könnte das, und sie hat sich im Metaverse schon mal so Meetings angeguckt, wo man wohl, und diese Brille kann wohl, wenn du sie aufhast, deine Armbewegungen mitmachen. Also früher musste man immer die Arme auch noch mit so komischen Elektroden versehen und war dann irgendwie wie so ein Borg irgendwie angetackert. Die Brille kriegt aber alle deine Änderungen mit. Und wenn du dann ein Meeting hast, kriegst du automatisch, nimmt die Brille das wahr und das könnte was werden. Also er war für Meta, meinte, wenn du die Aktie hast, dann sollte ich sie behalten. Habe ich auch, also dann kann ich sie behalten. Aber ich gehe da auch nochmal hin.
Ich bin da weiter skeptisch.
Ich wollte es eigentlich vorher angucken und dann sagten die, nee, hier ist geschlossene Gesellschaft. Dann habe ich gesagt, ich bin doch Shareholder, lasst mich rein. Und dann haben sich
totgelacht.
Die haben sich schlapp gelacht. Also, du bist Shareholder, du Vollidiot, die Aktie hat sich doch halbiert.
Also, das war die Geschichte der Peinlichkeiten von Herrn Chapitz hier.
Ja. Aber es ist trotzdem.
Aber er quatscht halt alle an, ja? Das ist halt einfach. Ja.
Aber das ist das Gute von Davos, du kannst bei jeden ansprechen.
Hunden hast du, irgendwann hast du einen
Treffer. Nein, ja?
Wenn man so keine soziale Scham oder sowas hat, da irgendwie dann und einem nichts feindlich ist, dann kann man natürlich irgendwann mal...
Ist Davos für einen, dass das wirklich wie so ein Kid in the Candy Shop, du gehst rum und hast halt ganz viele Sachen so...
Die kann ich aus dem Fernsehen. Hey,
ja.
Hallo, Habeck,
zum Beispiel, ich
helfe mit ihm, mach für
zum
die
Beispiel,
Kinder, nur für die Kinder.
Maria Bartiromova. Das mit dem Habeck, das nervt den Defner deswegen, weil er selbst eins machen wollte.
Nee, ich wollte
gar nicht. Und sich nicht getraut hat. Aber zum Beispiel habe ich Maria Bartiromova getroffen, die früher bei CNBC immer gemacht hat, Money Honey hieß sie da. Und do you know where your money is? Das war immer ihr Anfangsspruch, den sie gebracht hat. Und sie ist jetzt bei Fox Business und...
Ja. Keiner spricht mehr über sie.
Nee. Und sie lief hier ganz unscheinbar lang. Aber ich hatte gerade irgendwas anderes vor uns. Hätte ich ein Bild gemacht mit Money Honey. Das kennen meine Kinder noch. Als wir in New York waren, haben wir nämlich immer Maria Bartiromo geguckt. Das ist das Wunderbare. Jetzt gucken wir mal nach vorn. Was gibt's noch? Der Kanzler kommt noch.
Der Kanzler kommt an diesem Mittwoch. Wir mal gucken, ob er was mitbringt. Ein paar Leos so, als es wäre natürlich mal, ja, das wäre doch mal eine Geste. Damit könnte er mal ein paar Schlagzeilen machen, wenn er morgen an diesem Mittwoch ankündigen würde: Ja, wir beteiligen uns an einer europäischen Initiative für Leopard 2-Lieferungen. an die Ukraine. Wir stellen auch mal eine Kompanie ab aus der Bundeswehr, weil Rheinmetall kann ja offenbar nicht so schnell liefern. Ja, da hat der Habeck bei uns aber auch im Interview gesagt, naja, also ich meine, wir haben so vieles möglich gemacht. Muss ich auch die Rüstungsindustrie mal für ein bisschen an die neue Deutschland, an das neue Deutschland-Tempo, wie der Kanzler jetzt immer sagt, gewöhnen, ja. Der SAP-Chef Klein, der hat vom neuen Deutschland-Tempo noch nicht so richtig viel Digitalisierung mitgekriegt. Ja?
Das Lustige war auch, der Habeck hat gesagt, wir haben einen Flughafen innerhalb von 10 Jahren gebaut. Und Lindner hat gesagt, wir haben einen Flughafen innerhalb von 20 Jahren gebaut. Also da waren sie sich noch nicht mal da einig. Also die haben ja unabhängig voneinander, waren die auf zwei Foren. Beide haben sich über den Flughafen lustig gemacht.
Früher, das war jetzt keine Erfolgsgeschichte.
Das war der BER. Und haben sie gesagt, ja, das war halt Deutschland. Der Habeck hat noch sonst, was sie beide nicht konnten und was ich wirklich nervig finde. Und vielleicht kann das der Scholz
Englisch?
Am Mittwoch machen. Oder? Nee, Englisch konnten sie. Also der Lena sagt immer, sagt immer, wir leben wie.
Aber ich kann es ja nicht besser.
Von daher und der Habeck hat Englisch richtig aufgefrischt. Der war mal bei einem Weltwirtschaftsgipfel in Paris, also von der Welt, von der Zeitung. Und da konnte er wirklich den ganzen Charme, den der Habeck ja hat, der hat ja, wenn er spricht, kann er ja doch durchaus Leute mitnehmen. Und das konnte im Englischen überhaupt nicht. Und das ist mittlerweile viel besser geworden. Also er ist wirklich im Englischen super. Aber was sie nicht können, was sie beide nicht konnten, Deutschland verkaufen. Also sich wirklich hinstellen zu sagen, hey, wir sind hier. Und wenn man dieses CEO-Survey von PwC gesehen hat, da ging es um die Frage, welche Länder finden Sie für Investitionen relevant? Und da war Deutschland auf Platz 3, hinter USA und China. Man muss wirklich sagen, das ist sogar noch, wenn man die Bruttoinlandsprodukte anguckt, sind wir ja weiter hinten. Und da muss ich mich doch hier hinstellen, muss einfach nur den Löffel raushalten und dann regnet es rein. Und ich muss nur irgendwie schaffen, mein Land darzustellen. Und der Habeck stellt ja noch so hin, so weiß ich nicht, ja, wir haben mit den Russen damals zusammen das Gas, haben wir Europa in die Scheiße geritten und jetzt sind wir die Büße und jetzt müssen wir alle wieder rausholen und retten. Und wirklich so wie so ein, als ob er sich selbst Gas teilen würde. Ich denke so, Alter, mach mal hier was. Erzähl mal, wir haben es jetzt hier geschafft, dass der Gaspreis wieder da ist. Wir haben geschafft, dass das passiert. Wir haben einen europäischen Rettungsfonds aufgemacht, haben dann für Milliarden zur Verfügung gestellt. Das musst du machen. Du musst den Leuten mal Positives erzählen und nicht irgendwie so schlecht verkaufen. Chappitz.
Nein. Was ist mit ihm passiert?
Wenn du hier bist.
Man schickt ihn einmal nach Davos und er...
Nein, wenn du hier bist, musst du doch Werbung für dein Land machen. Nein.
Also das weiß ich, deine Überzeugung.
Ja, doch, das war meine Überzeugung. Wenn ich hier wäre, natürlich, also, wenn ich hier bin, wenn ich auf Steuerzahlerkosten hier hinfahre, dann muss ich auch irgendeine Rendite mit nach Hause bringen. Dann kann ich nicht irgendwie den Büßer hier tun und kann dann irgendwie mich als kleiner, sympathischer Typ darstellen, sondern muss ich einfach mal oben auf den Putz hauen. Das machen andere auch.
Aber,
und das kann man schon besser. Und da hoffe ich mal, dass der Olaf Scholz, der im letzten Mai...
Der ist dafür der richtige Mann.
Nein, der ist natürlich
der
sehr...
Ist der Mann im Kabinett, der so richtig
auf den Putz haut. Der ist eher ein bisschen hölzern. Aber vielleicht kriegt das ja hin. Ich glaube nicht, dass er die Leo-Geschichte direkt voll macht. Er wird wahrscheinlich sagen, der ist ja jetzt schon, der wollte ja...
Jetzt hat er ja schon mal einen Verteidigungsminister.
Genau.
Ja, es ist ja schon mal was. Einen Namen, den niemand auf dem Zettel hatte, den Namen Pistorius. Mhm. Und ja, sind wir mal gespannt.
Und damit ist das Kabinett auch nicht mehr Geschlechter ausgeglichen. Muss jetzt ein Mann rausgeworfen werden.
Eine Kabinettsumbildung dann irgendwann.
Müsstest du. Weil das war ja angekündigt, jede Partei, die FDP hat gesagt, wir nicht, aber alle anderen haben ja gesagt, wir wollen das besetzt haben, paritätisch. Tja.
To be discussed.
Ja, ja. Und dann hoffen wir, dass der Kollege noch was macht. Was haben wir noch Spannendes? Ich finde, Frau Lagarde ist da. Mal sehen, ob sie ein Pivot vom Pivot macht, ob die jetzt auch mal ein bisschen, nachdem die Inflation sich so zurückentwickelt hat, vielleicht auch andere Töne anschlägt. Beim letzten Mal war sie ja wirklich, da dachte man ja so, was ist mit der passiert? Da bin ich gespannt drauf. Das
wird
sie
nicht in Davos machen, das glaube ich nicht. Also sie wird hier wenig geldpolitische Kommentare
geben. Doch, die ist mit Larry Summers ist sie da auf einem Podium. Mhm. Könnt ihr euch alle angucken, ist am Freitag zwischen 9 und 9.45 Uhr. What Next for Monetary Policy heißt das Ding. Da ist sie mit Larry Summers. Und Larry Summers ist so ein Typ, der hat einen IQ von 180 und er ist so sharp mit jedem Argument. Der kann, wenn du schlecht vorbereitet bist, lässt er dich ganz schlecht aussehen. Aber wahrscheinlich würde das mit Frau Lagarde nicht machen, die ist auch sehr charmant und die macht das ja auch mal sehr galant und gut. Trotzdem bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Das wäre noch ganz spannend und ich überlege gerade, was gibt es noch? Ach nee, das ist nicht 9.45 Uhr, Entschuldigung, 11 bis 12 ist es.
Ist eigentlich so die Abschlussveranstaltung, ne?
Genau.
Also
ja,
es gibt keinen
Larry Summers ist um 11 Uhr auf dem, er hat schon mal 9 Uhr, aber um 11 bis 12 hat er das zweite mit Frau Summers zusammen. Genau.
So, Ja. Wir haben die Welt aus dieser kleinen Schweizer Welt, glaube ich, umrundet und alle sind hier, die Weltumrunder.
Ja, genau, wenn es hier im Hintergrund gebrummt hat, dann liegt es daran, dass hier irgendwie ein Brumm ist. Das ist nicht unser Kopf, weil wir so überarbeitet sind, was wir natürlich sind. Und
wir haben improvisiert, das ist unser Improvisations, aber gibt dir genug zu erzählen. Chapitz durfte ja ein bisschen mehr erzählen, aber er hat ja auch mehr mitgekriegt, muss ich sagen, das muss ich ganz neidvoll so anerkennen, ja, weil du natürlich mehr verfolgen kannst, als wenn ich dann ständig auch draußen oft bin, am Schalten und so weiter. Aber ich kriege auch ein bisschen was mit. Habe immerhin den SAP-Chef interviewt. Also das Interview werden wir ich habe ihn ja auch noch nach der Aktie gefragt, weil ich meine, eigentlich war auch vereinbart, dass wir nicht über die Geschäftsentwicklung sprechen können, weil die ist ja quite period ist, ja.
Haben die?
Ja, ist ja kurz vor den Zahlen. Am 26. kommen die Zahlen von SAP. Sind ja immer die ersten im DAX in der Regel, die vorliegen. Und da können sie jetzt natürlich keine Hinweise geben, ja. Aber ich habe ihn schon nach der Aktie gefragt, wann die denn endlich mal wieder und wann endlich mal seinen Umbau zündet, ja. Weil er war ja der Mann des Konzernumbaus, ja? Richtung cloudbasiertes Unternehmen. Und davon hat ja die Aktie bisher noch nicht profitiert. Aber er hat so ungefähr gesagt, 2023, das dritte Jahr jetzt nach 2020 haben sie diesen Umbau eingeleitet. Das dritte Jahr ist jetzt das Jahr, das zünden muss und das dann profitables Wachstum bringen muss. Und so nach dem Motto, da müsste dann auch der Aktienkurs davon profitieren. So ungefähr, ich kann es jetzt nicht wirklich zitieren. Das kann man sich dann in der Börse am Mittag an diesem Mittwoch anhören oder dann, wir werden es auch online stellen. Ja? Einfach SAP-Chef Klein googeln. Und wir haben aber grundsätzlich mehr auch über Digitalisierung in Deutschland und über Davos und so weiter
gesprochen. Ja, erzähl mal, was du dann noch erzählt.
Naja, dass die Digitalisierung in Deutschland wirklich ihm viel zu langsam geht, dass er ja einen Digitalminister gefordert hat, nicht bekommen hat. Er hat schon mehr oder weniger deutlich gesagt, dass es in anderen Ländern eben viel, viel besser läuft, in Australien und dergleichen. Und da hat natürlich auch immer gesagt, die Probleme der Welt kann man mit Digitalisierung natürlich viel besser lösen, mit Hilfe von SAP natürlich, hat schon ein bisschen mehr
Wert. Die haben auch ein Riesenhaus hier an der Promenade.
Ja, Promenade viel 50.
Größer.
Ja.
Viel größer
dort
sind
war
die jetzt
ich,
hier.
Ja, ja.
Echt?
Aber doch am Ende der Promenade, ich musste ziemlich weit laufen, aber vom Konferenzzentrum aus. Ne?
Also, das sind wahrscheinlich die teuersten Immobilien, das muss man dazu sagen. Es gibt halt so eine Straße, eine ganz normale Dorfstraße, wie man sie, wenn man im Skiort ist, kennt. Und dann ist halt aus dem Friseur ist dann halt Salesforce geworden und aus der Post ist dann, das Dumme ist, die Leute, die sind in der Post und die Post hat so Gitter vor den Fenstern, das sieht nicht sehr einladend aus. Also wenn man da, wenn man die Leute seinen Laden aufmacht und dann irgendwie sagt, Connecting mit irgendwas und dann ist das so Gitter vor den Fenstern.
Aber es sind vor allem wirklich viele, viele Softwarekonzerne, die da sind. Das ist wirklich wie so eine kleine Softwaremesse in einem verschneiten Dorf. Ja. Es ist sehr interessant, da entlang zu laufen und sieht man sie alle und
SAP auch. Jetzt muss ich noch mal erzählen, was war noch irgendwas Spannendes?
Ja, alles will ich jetzt auch nicht verraten und alles kann ich jetzt auch nicht erzählen, aber wie gesagt, wir haben ein bisschen diesen Roundup gemacht und ich habe ihn ja auch nach der Stimmung gefragt, also er nimmt die Stimmung nicht so negativ wahr, wie sie die Umfragen wiedergeben und er sagt ja, dass viele, mit denen er spricht, schon eben auch Chancen sehen in dieser Krise und gerade hat er dem Beispiel auch der Erneuerbaren des Energiewende, die einfach extrem beschleunigt wird, durch diese Energiekrise, die wir erlebt haben, gebracht. Und so hat er eben das Beispiel gebracht, dass viele, mit denen er spricht, viele Kunden und andere CEOs, das schon auch als Chance wahrnehmen, diese Krise. Also da war nicht so diese pessimistische Stimmung, wie sie jetzt eben aus dieser CEO-Umfrage so hervorgeht, bei ihm.
Aber
so
ist auch klar, warum?
Aber natürlich, er ist ja auch ein Verkäufer. Er muss natürlich, er sagt
nicht
natürlich
nur Verkäufer,
auch,
er verkauft ja auch produktivitätssteigernde Maßnahmen.
Natürlich,
und das muss man ja schon sehen, dass wenn du Unternehmen bist, und das war auch drin in dieser Umfrage, wenn du dich nicht änderst, dann stirbst du. Und das haben wir auch wir haben mit der Chefin von PwC, Frau Justenhofen, nochmal gesprochen und das hat sie uns auch erzählt. Also A, die ganzen Berater, sie ist ja auch, die machen ja nicht nur Buchprüfung, sondern haben auch Beratungsgeschäft. Die laufen ganz gut, die Geschäfte, weil zum einen wollen die Unternehmen natürlich diese kurzfristigen Sachen gelöst haben.
Ja, also Kosten senken vor allem. Ja.
Und dann willst du aber auch die langfristigen.
Das wollen sehr viele Unternehmen, das kommt aus dieser Umfrage hervor.
Du killst halt aber nicht die langfristigen.
Nein, aber sie wollen aber 63, das habe ich ja auch gefragt, 63%, glaube ich, der Unternehmen haben auch gesagt, wir wollen auch unsere Investitionen runterfahren. Und da habe ich ja gefragt, ob er denn nicht Sorge hat, dass auch Softwareinvestitionen runtergefahren werden. Da sagt er, also er stellt es nicht fest, hat großes Interesse. Auch die Partner von SAP haben verbuchen großes Interesse an der Software. Also von daher, und die SAP-Aktie, die dümpelt da eben immer noch so ein bisschen über 100 rum. Das wäre vielleicht noch mal eine Idee, wenn das Jahr 2023 ja.
107 Euro ist jetzt.
Ja, aber ist ja eben doch ziemlich abgeschmiert nach dem verkündeten Umbau, der ja erstmal viel auch letztendlich Geld gekostet hat und erstmal kurzfristige Margen gekostet hat, weil dann eben, wenn man umbaut in cloud-basiertes Abo-Modell, ist dann plötzlich ein ganz anderes Geschäftsmodell und vor allem ganz andere Einnahmen sind, die man erzielt. Jetzt müssen wir mal kurz lächeln, weil der genau, Herr Gersemann, der vom Lauterbach, ja macht der, jetzt genau, ein Foto von
der
uns.
Lauterbach-Gersemann.
Ja. Hat schon Feierabend.
Und wir werden jemanden auch hier noch in Davos interviewen. So. Es gibt nämlich wieder viele.
Für einen Alles-auf-Aktien-Podcast?
Genau,
oder?
Am Samstag. Da wird den Gersemann, den berühmten. Wir haben jetzt schon einen aus meiner Heimat.
Nur freilich.
Martin heißt er.
Martin.
Und wie heißt aber wir haben das Podcast-Studio noch nicht
confirmed.
Doch, er hat schon confirmed, aber sind ja auch viele von den Startups, sind auch viele von den Startup-Menschen da. Also beispielsweise ist da Martin heißt Böhringer. Wird dir nicht viel sagen. Ist das
Sag
erste.
Das ich erste, kenne nur Böhringer Ingelheim. Ja.
Nee, das ist das erste Unicorn aus Chemnitz. Und
also im Prinzip, ein Hörtipp nochmal, also er hat mir, euer letzter Gast, ja. Der Traveler, der Indiana Jones, ja. Der Emerging Markets, ja. Hat mir im Prinzip ja gut gefallen, aber er hat mir ein bisschen Lust an Emerging Markets genommen. Also ich meine, er hat ja im Prinzip am Ende gesagt, ja, wo man überall nicht investieren sollte. Es kam ein bisschen wenig an Investment-Idee dabei rum.
Das
aber
stimmt.
Grundsätzlich fürs Verständnis von Emerging Markets
kann man das reinhören.
Hat man viel verstanden, wird jetzt nicht in allem die Meinungen teilen, aber das würde zu weit führen, aber war sehr unterhaltsam auf jeden Fall.
Und wie gesagt, am Samstag haben wir dann hoffentlich Martin Böhringer von Stuffbase, das ist, und die machen Software, wo du Kommunikation, externe und interne Kommunikation Unternehmen machst, und die haben angeblich sogar GE jetzt, die sind richtig groß geworden.
Aber keine Aktie, habe ich wieder nichts davon.
Aber es geht doch darum, und das muss ich jetzt auch nochmal hier sagen, es geht nicht nur um Aktienideen. Nicht? Aktienideen haben auch immer was mit Grundlagenwissen zu tun, mit Ideen zu tun. Man muss einfach auch clever sein. Und wer immer nur auf Podcasts springt, wo Aktienideen drin sind, das sind die doofen Podcasts. Könnt ihr machen, aber das sind die doofen. Wer immer nur, jeder Podcast muss eine Aktienidee haben, das muss man nicht. Man kann auch einfach Ideen bekommen und kann aus den Ideen dann auch eigenständig wieder was besser machen.
Und ich meine, das Gute ist an so einem Podcast, man kriegt ja auch dann Insider-Informationen fast. Ne?
Und der wird uns dann hoffentlich
erzählen. Er erzählt ja, mit welchen macht er gute Geschäfte.
Was so ist es.
Und der wird erzählen auch, wie die... Und dann sieht man, welche Unternehmen sind quasi auch im Wachstum, investieren klug in moderne Technologie und so weiter und so fort, und kann da ein bisschen Rückschlüsse machen.
Sind spannende Unicorns noch da. Alex Rinke von Celonis ist beispielsweise da. Oder Björn von Siemens. Care-Syntax. Der hat festgestellt, dass in...
Also der ist nicht von Siemens, sondern der heißt von Siemens.
Björn, genau. Ja. Dann gibt es noch den Enapter-Chef. Den hast du, Enapter, hast du bestimmt schon gehört.
Nee.
Und dann noch Trade Republic. Der Hacker ist da. Mhm. Und Enapter ist so ein erneuerbare Energienkram. Also insofern gibt es ja wirklich, die haben auch viele von Startup-Kultur, die hier sind und rumgereicht werden.
Enapter, wie so eine Mischung aus Adapter und Enabler oder sowas. Enapter.
Enapter.
Ich weiß noch nicht, ob das ein guter Name ist.
So, gut.
Also, dann haben wir final umrundet. Ja? Oder
jetzt müssen wir noch mal sagen, Worte. Was kommende Woche haben wir den Weltwirtschaftsgipfel schon wieder. Das ist ja die nächste.
Schon wieder
die nächste
Spezialveranstaltung.
Und zwar, ja, aber da wollen wir, ich weiß nicht, wie wir das jetzt lösen. Da sind wir ja beide wieder im Einsatz. Und da sind wir am Dienstag. Der ist am Dienstag, der Weltwirtschaftsgipfel.
Also von
der
Zeitung.
Und da müssen wir uns was überlegen. Also wenn ihr nicht um gewohnte Zeit um 17.30 Uhr oder um 18 Uhr das bekommt.
Oder wir produzieren mal am Montagabend schon vor.
Oder wir produzieren vor. Das ist auch eine
Idee. Das wäre auch eine Idee.
Also auf jeden Fall, bleibt uns gewogen.
Und empfehlt uns unseren Freunden. und euren auch. Aber das ist ja der Schluss von Alles auf Aktien. Die wollen wir ja nicht da. Ne?
Wenn man schon abonniert uns, sprecht über uns und
aber
empfehlt
das
uns euren
natürlich
Freunden.
Natürlich immer gerne machen. Ja. Und wir haben die finanzielle Freiheit, natürlich den Club der finanziellen Freiheit. Nicht, der wird
wir haben
auch
ganz viele Mails bekommen
werden.
Und haben auch Sachen, die werden wir nächste Woche ausrufen. Aber hier aus den Alpen hier runter.
Irgendwann in den nächsten Wochen. Ja?
Das also, wir das haben das nicht vergessen.
Das ist ja auch eine Entscheidung fürs Leben. Das muss man jetzt nicht sofort feiern.
Es gab auch Fragen, es gab auch noch Fragen, die werden wir auch noch beantworten im Zweifelsfalle. Und
all das werden wir aufarbeiten, Woche für Woche. Deswegen verpasst uns nicht. Ja.
So ist es.
Und empfiehlt uns weiter.
Ja. Wolltest du jetzt die Schlussformel sprechen?
Das war's aus Davos. Ja. Wir sagen Tschüss.
Und Ciao.
Bleiben Bulle
und Bär,
Defner
und Chapitz.